Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Wie ihr alle wisst, gibt es hier manchmal auch Themen, die mit New Business gar nichts zu tun haben, sondern die sich nach aktuellen Geschehnissen richten. Und dazu mache ich heute wieder mal eine Aufzeichnung. Es geht um den Terrorangriff der Hamas auf Israel. Es geht um Antisemitismus. Und dazu bin ich, das wird sich gleich bestätigen, mit einer sehr mutigen Frau verabredet, nämlich mit Jenny Havemann. Hallo Jenny.
Hallo Heiko.
Jenny, eigentlich besteht deine Mission darin, sozusagen zwischen deutschen und israelischen Unternehmen zu bridgen, also Brücken zu bauen. Und das bezieht sich noch spezieller auf die Sicherheitsindustrie. Habe ich das richtig verstanden oder liege ich jetzt ganz falsch?
Nee, durchaus. Also Cybersecurity ist auf jeden Fall eins unserer Themen, aber wir machen auch andere Sachen, zum Beispiel ganz viel auch im Bereich Digital Health und auch Climate Tech, beziehungsweise in Israel gibt es sogar sozusagen eine Unterkategorie, das heißt Desert Tech, weil wir ja auch eine Wüste haben. Also es gibt da auch Technologien, die zum Beispiel rund um die Wüste, also wie schafft man sozusagen in der Wüste trotzdem was wachsen zu lassen, wie kann man die Sonne nutzen etc. Und da sind auch tatsächlich auch, werden die Israelis auch immer mehr von europäischen Staaten angesprochen, weil wir ja gemerkt haben, dass in Europa auch jeden Sommer, meistens jeden Sommer heißer wird und man natürlich auch vor Herausforderungen steht, aufgrund dieser Hitze. Also denn auf jeden Fall, aber Cybersecurity gehört auf jeden Fall dazu und genau, ich connecte deutsche Unternehmen mit israelischen Technologieinnovationen.
Und das liegt auch daran, dass du bist in der Ukraine geboren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und hast ganz lange in Hamburg gewohnt und gelebt und bist jetzt seit einigen Jahren mit deinem Mann in Israel ansässig, richtig?
Genau. Ich bin in der Ukraine geboren, in Dnipro. Und mit 10 Jahren nach Deutschland mit meiner Familie ausgewandert, also mit meinen Eltern, Großeltern. Und bin dann in Hamburg aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe angefangen zu studieren, Gymnasiallehramt, und bin dann mit meinem Mann nach Israel ausgewandert, zwar 2010, also schon ein paar Jährchen her, quasi direkt nach unserer Hochzeit. Und und unsere Kinder sind schon hier geboren, also sind schon richtige Israelis oder wie man die Israelis auf Hebräisch nennt, Sabra, das ist die Kaktusfrucht. So nennt man sozusagen die gebürtigen Israelis. Kennst du die Kaktusfrucht? Schon mal gesehen?
Ich weiß es nicht genau, ehrlicherweise. Kann sein, ja.
Also die wachsen so an den Kaktussen und der Ursprung ist sozusagen, dass man sagt, dass die Israelis sind sozusagen, haben eine harte Schale, aber sind weich innen drin.
Okay, gut. Das können wir ja heute auch mal anhand deiner Person überprüfen, wie das ist. Ich habe eben von Mut gesprochen und wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, dass du vor einigen Monaten eine, ich nenne es jetzt mal, Tour durch deutsche Schulen, zum Beispiel Gymnasien gemacht hast, um auch über den Konflikt und über den Terrorangriff der Hamas auf Israel aufzuklären. Erzähl doch mal bitte, wie es dir dabei ergangen ist, was so die Reaktionen waren.
Ja, genau. Also meine Vorträge für verschiedene Organisationen und auch Unternehmen habe ich sowohl im Bereich Innovation als auch israelische Politik zum Beispiel schon seit Jahren gemacht in Deutschland, die Tours. Und jetzt war das tatsächlich so, dass uns natürlich ganz, ganz viele Hilferufe aus Schulen erreicht haben, weil die einfach gemerkt haben, okay, dadurch, dass dieses Thema an Schulen sowohl Nahostkonflikt als auch andere Themen, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, so ein bisschen ausgeklammert wurden, in den Schulen ist das jetzt tatsächlich richtig explodiert und auch emotional explodiert und die Lehrkräfte sind einfach total überfordert und wissen nicht, was, wie sie damit umgehen sollen. Und
was man ja durchaus verstehen kann, ne?
Klar, natürlich, da sind halt viele Emotionen damit verbunden, auch mit dem Konflikt. Und die Lehrkräfte sind natürlich verständlicherweise, können sie nicht in jedem Thema komplett drin sein und sich auskennen. Sind da halt ein bisschen hilflos. Ich war an einigen Schulen sowohl mit Schülern gesprochen als auch mit Lehrkräften. Und mich erreichen auch regelmäßig auch von meinen Followern, die auch Lehrkräfte sind, Nachrichten, wie die Situation gerade ist an Schulen. Was ich persönlich erlebt habe von der Seite der Schüler, ist, dass einfach bei einigen, ja, da sprechen wir nicht über die Mehrheit, aber bei einigen fehlt ein komplett grundlegendes demokratisches Verständnis. Und das sieht man eben gerade bei diesem Nahostkonflikt einfach sehr, sehr deutlich. Zum Beispiel trauen einfach einige Schüler den deutschen Medien nicht und halten die deutschen Medien für Propaganda und nicht für Journalismus,
Nochmal ganz kurz, um
beziehungsweise
es
nach.
einzuordnen, Jenny, nochmal ganz kurz. Kannst du nochmal was sagen, in welcher Altersstufe waren die Schüler? Und wenn wir uns über Medien unterhalten, gehe ich mal davon aus, dass man den Öffentlich-Rechtlichen unterstellt hat, dass sie nicht von der Realität berichten. Ich will gar nicht von Wahrheit sprechen, richtig?
Ja, also genau, die Schüler waren, das war alles Oberstufe beziehungsweise Berufsschule, also schon, sage ich mal, erwachsene Teenager, sagen wir mal so. Genau, also das richtete sich, weil ich natürlich auch so ein bisschen versucht habe zu erklären oder mich auch einige gefragt haben, ja, wo können wir denn unsere Quellen hernehmen, was Israel oder Nahostkonflikt angeht. Und dann habe ich halt gesagt, naja, ihr könnt auf jeden Fall grundsätzlich, natürlich machen alle Journalisten auch mal Fehler, wir sind ja auch Menschen, aber grundsätzlich könnt ihr den deutschen Medien im Großen und Ganzen vertrauen, weil sie das ja auch gelernt haben, ne? Also die haben halt eine Ausbildung gemacht. Klar, wir sind alles keine Roboter, aber die haben das gelernt, sie wissen, was sie tun und denen kann man vertrauen. Und dann kamen halt Zwischenrufe, ach, die sind ja, das ist ja alles irgendwie, Tagesschau ist ja Propaganda. Und dann habe ich dann eine Gegenfrage gestellt bei einem und gefragt, ja, was sind denn dann für dich Nachrichten? Und dann kam die Antwort, Telegram. So, also das zum Beispiel so Sachen. Oder es kam zum Beispiel auch Meinungen, dass Hamas und Taliban gar keine Terrororganisation sind. Und dann habe ich halt die Gegenfrage gestellt, was sind denn Terrororganisationen? Definier das denn mal für mich. Also dieses Ganze, das meine ich mit dem demokratischen Verständnis, dass einfach ja so grundsätzliche demokratische Werte wie Pressefreiheit, Meinungsvielfalt auch natürlich, was einfach, ja, also was ist eine Terrororganisation? Ja, wenn man anerkannte Terrororganisationen nicht für Terrororganisationen hält, dann ist da offensichtlich was schiefgelaufen.
Wie war denn bei solchen Diskussionen die Stimmung? Also ich habe jetzt Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass das, wenn dann solche Aspekte genannt werden, dass das dann eine Stimmung ist, die sehr harmonisch ist oder sowas. Ich hätte jetzt eher die Vermutung, dass da auch so ein Teil an Aggression oder sowas mit in der Luft liegt.
Ja, es gab bei einigen war das auch ein bisschen aggressivere Stimmung, wo dann der Lehrer so ein bisschen dazwischen gehen musste und sagen musste so, hey, liebe Leute, Jenny ist hier, um eure Fragen zu beantworten und euch so ein bisschen die Lage aus ihrer Sicht zu schildern. Und sie ist sozusagen nicht diejenige, die da sozusagen im Krieg mit involviert ist oder ne, also ihr könnt sie jetzt nicht für irgendwas verantwortlich machen. So, es war aber von meiner Seite total okay. Also ich habe das sozusagen diese aggressive Stimmung nicht reflektiert, was dann dazu geführt hat, dass wir trotzdem uns austauschen konnten. Also wir haben uns jetzt nicht irgendwie angeschrien oder aggressiv irgendwie, so richtig aggressiv eine Diskussion geführt, sondern ich wusste natürlich, was das für Vorurteile sind, was das für Argumente sind. Und ich habe ganz ruhig und gelassen versucht zu reagieren und einfach auf die Fragen einzugehen, beziehungsweise auch Gegenfragen zu stellen. Weil ich natürlich auch verstehe, dass diese Jugendlichen diese Meinung nicht haben, weil sie böse sind und weil sie das irgendwie gut finden, wenn Menschen abgeschlachtet werden. Also davon gehe ich an erster Stelle sozusagen nicht aus, sondern ich gehe davon aus, dass sie, und das weiß ich ja auch, von dieser von Iran bezahlten Propaganda, die seit Jahren gibt auf Social Media, natürlich durchaus, wo sie sich halt eben gegenseitig diese Propaganda hin und her schicken, natürlich davon beeinflusst werden. Also diese Beeinflussung ist einfach nicht leugnen. Deswegen nehme ich das sozusagen nicht persönlich oder diese Aggression in dem Moment nicht persönlich. Auf Social Media ist ein bisschen was anderes.
Hast du denn den Eindruck, dass, ich nenne es jetzt mal, deine Gegenrede dazu geführt hat, dass die jungen Erwachsenen, die Jugendlichen, wie auch immer, darüber ins Nachdenken gekommen sind, dass es auch eine andere Seite der Medaille gibt?
Es ist schwer zu sagen, wie das jeder Einzelne dort aufgenommen hat. Ich habe auf jeden Fall ein paar Rückmeldungen bekommen, auch von Schülern, die danach auf mich zugekommen sind und gesagt haben, dass sie das super spannend fanden und sich bedankt haben und auch bedankt haben, dass ich dann halt so cool sozusagen reagiert habe und das sozusagen versucht habe aufzuklären. Also viele kamen auch und haben gesagt, das war wirklich toll und spannend. Die jetzt andere Meinung hatten oder auch problematische Meinungen hatten, ob ich sie erreicht habe, das kann ich abschließend natürlich nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall natürlich gemerkt, dass sie auch, so bei dem einen oder anderen habe ich gemerkt, okay, der kommt so ins Nachdenken, ja, weil ich nicht einfach gesagt habe, nein, das stimmt so nicht, sondern haben eben Rückfragen gestellt, wie zum Beispiel, was ist denn für dich eine Terrororganisation? Definier das doch mal für mich. Und dann kamen die ins Nachdenken und haben überlegt, aha, okay, und haben versucht, das sozusagen zu verbal dann ihre Gedanken zusammenzufassen und zu überlegen, was ist denn für die oder was haben sie für ein Verständnis von einer Terrororganisation, ja? Und da kann man tatsächlich auch ansetzen. Und da habe ich dann auch zu dem Lehrer gesagt, ja, wir können ja einfach mal jetzt mal alles zusammen mal googeln, ja, was ist eine Terrororganisation? Also so kann man sozusagen diese auch durchaus aggressiven und problematischen Meinungen auffangen. Persönlich ist das natürlich, habe ich schon gemerkt, dass es, wenn man es in einem persönlichen, ja, so Face-to-Face-Gespräch macht, ist es was komplett anderes, als wenn man das auf Social Media macht. Weil auf Social Media sieht man die Person nicht. Und da bin ich, ehrlich gesagt, habe ich, also ein paar Diskussionen führe ich, wenn ich merke, okay, die Person ist zumindest nicht komplett mit Hass erfüllt, ja, sondern die will tatsächlich auch diskutieren, dann mache ich das auch ab und zu, aber auf Social Media ist es natürlich viel, viel schwieriger. Deswegen finde ich eigentlich den Austausch, den persönlichen Austausch an Schulen auch wirklich gut, auch wenn ich nicht weiß,
wie du ja schon... Lass uns nochmal den Blick so ein bisschen vergrößern. Du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass du auch nicht alleine unterwegs warst, sondern Schutz hattest in Form von Polizei, richtig?
Das war aber nicht an der Schule. Das war tatsächlich bei Vorträgen in verschiedenen Städten für verschiedene Organisationen. Also an Schulen war das... Das war ja auch nur für die Schule organisiert und das wusste ja, das war ja nicht öffentlich irgendwie einsehbar, dass ich dort sein werde.
Wo brauchtest du dann diesen Schutz?
Da ich ja nicht sozusagen als dauerhaft gefährdete Person im Moment noch in Deutschland bin, habe ich jetzt keinen Polizeischutz rund um die Uhr. So, wenn aber, wenn ich jetzt Vorträge halte, wo das quasi öffentlich einsehbar ist, wo und wann ich bin, wo im Vorfeld, dann war die Polizei halt dort vor Ort.
Ich hatte ja auch im Vorgespräch erzählt, dass es in meiner Bubble wenig Jüdinnen und Juden gibt. Von daher erfahre ich einfach von denen nicht, was Antisemitismus ist. Aber lass uns doch mal oder berichte doch einfach mal davon, wie sich das für Leute in der jüdischen Community heutzutage anfühlt.
Also zum einen sind sehr, sehr viele aus der jüdischen Community extrem frustriert. Das liegt auch daran, dass wir in der Öffentlichkeit schon seit so, so vielen Jahren uns darüber beschweren, wie dass der Antisemitismus auch wächst, dass der stärker wird, dass er aggressiver wird, sowohl online als auch offline. Das ist zum einen dieser Frust. Dass man quasi so irgendwie das Gefühl hat, man hat irgendwie, weißt du, man ist irgendwie ständig, hat versucht, irgendwie mit dem Kopf die Wand durchzuschlagen und ist irgendwie nicht kein Stück weitergekommen.
Hast du
Und
eine Idee,
jetzt.
woran das, hast du eine Idee, woran das liegt? Weil von politischer Seite und vielen anderen gibt es ja durchaus nicht nur Bestrebungen, sondern auch konkrete Aktionen, um dem vorzubeugen. Also es ist ja nicht so, dass da gar nichts passiert. Und es muss ja auf der anderen Seite dann massive Gegenkräfte geben, die das wiederum verhindern und ins Gegenteil umkehren.
Also es ist natürlich nicht so, dass gar nichts passiert ist und dass der politische Wille nicht da ist, da tatsächlich etwas zu tun. Also jetzt, ne, das ist jetzt nicht sozusagen 0 und 100. Was aber wo es sich eben zeigt, dass es eben nicht genug ist, ist zum einen der juristische Schutz. Also es gibt kein Paragraphen wegen antisemitischer Straftat. Also es gibt Antisemitismus ist keine Straftat. So. Und das ist schon mal ein Problem, weil antisemitische Straftaten dann wir Schwierigkeiten haben, antisemitische Straftaten anzuzeigen. Okay? Das heißt, dieser Schutz ist immer noch nicht da. Ja, das meine ich mit auch so ein bisschen mit dem Kopf gegen die Wand.
Also ich
So, das
weiß dazu
andere
jetzt
ist,
natürlich nicht, aber es gibt doch sicherlich auch eine Verfolgung von, ich sag mal, ich bin ja kein Jurist, von daher tapp ich da jetzt so ein bisschen im Dunkeln natürlich, aber es muss doch einen Schutz geben vor Menschen, die andere Menschen beleidigen, angreifen und dergleichen. Also es mag ja keinen Schutz geben, der sich auf den Antisemitismus als solches bezieht. Okay, da kann man drüber reden, macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Aber es gibt doch eine allgemeine Rechtsprechung, die Menschen schützt vor Plünderung.
naja, aber es gibt zum Beispiel bei der Polizei gibt es durchaus sozusagen, dass man eine rassistische zum Beispiel Tat melden kann, ja, aber keine antisemitische. Es gibt natürlich Straftat der Volksverhetzung, aber das ist dann wiederum, Volksverhetzung ist nicht dasselbe wie Antisemitismus. Also das ist so ein bisschen auch nochmal so ein paar Feinheiten, ja. Es sollte aber auf jeden Fall eben sowas geben. Natürlich so Körperverletzung, klar. Also das kann man natürlich alles anzeigen. Aber wenn jetzt zum Beispiel dich jemand jetzt beleidigt, kannst du ja jemanden wegen Beleidigung anzeigen. Wenn aber jemand einen antisemitisch beleidigt hat, dann kannst du im Prinzip so ziemlich nichts machen.
Aber dann wäre es doch trotzdem noch eine Beleidigung.
Jein, also es ist halt schwierig. Und deswegen wird auch zum Beispiel da tatsächlich sehr, sehr viele Sachen werden tatsächlich einfach gar nicht verfolgt.
Okay, also.
Sowohl online als auch offline.
Okay, lass uns zum nächsten Punkt gehen. Ich bin kein Jurist, ich kann dazu
Das ist
jetzt
das Dritte.
irgendwie relativ wenig
Genau.
sagen.
Ja, aber das ist zum Beispiel das, was ich eben zeigen will, dass auch wenn bestimmte kleine Sachen irgendwie hier und da geändert werden. Aber dieser Schutz, den man sozusagen ja spüren sollte, ja, als jüdische Community, den hat man eben nicht. Die andere Sache, ein anderes Beispiel, was ich gerne vorbringen möchte, ist die Geschichte zum Beispiel an der Uni in Berlin, an der FU. Jetzt darf der Straftäter, der jemanden fast zu Tode geprügelt hat, und das war übrigens dieser arabische Student, der ist auch noch Geschichtslehrer, also der wird Geschichtslehrer. Das ist ein
Vielleicht kannst du die Geschichte, vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen, weil ich habe es jetzt auch nicht mehr zugegebenermaßen vollständig vorliegen, aber genau.
Klar, gerne. Also, Lahav Shapira, sein Bruder ist ja bekannter Comedian, da erkennt man die Familien. Der Großvater wurde damals bei dem Attentat, olympischen Attentat 72 auch ermordet. Der war Trainer, Leichtathletik, glaube ich, Trainer. Und die beiden Enkelkinder leben halt in Berlin. Und der Lahav studiert eben an der FU. Der war durchaus sozusagen an der Uni bekannt als Jude, weil er auch Posts geschrieben hat für die Geiseln, für die israelischen Geiseln, sozusagen als Solidarität für die israelischen Geiseln. Daher kannten ihn halt gewisse Leute. Als er mal an, ich glaube, es war ein Freitag oder so, Abend, in einer Bar mit einer Freundin war, hat ihn ein Kommilitone, ein arabischer Kommilitone erkannt in der Bar, ist ihm dann nach draußen gefolgt und hat ihn einfach ja, fast zu Tode geprügelt. Also er hatte wirklich Glück, dass er dass da die Gehirnblutungen nicht gravierend waren. Also er war komplett, sein Gesicht ist komplett quasi entstellt gewesen. Und daraufhin hat man gefordert aus der jüdischen Community, dass dieser Student, der ihn verprügelt hat, exmatrikuliert wird. So, was ist passiert? Die Uni hat gesagt, die werden ihn nicht exmatrikulieren. Die werden ihm nur eine zeitweise Hausverbot erteilen. Das heißt, so ein paar Wochen darf er dann nicht in die Uni. Mal davon abgesehen, dass jetzt Lahav, der ja komplett, ja, immer, ich weiß nicht, ob er immer noch im Krankenhaus ist, aber auf jeden Fall eine Weile dauern wird, bis er wieder gesund ist. Der darf zum Beispiel jetzt, hat total Probleme irgendwie, ob er jetzt, wann er wieder studieren kann. Und dann muss er auch noch auf dem Campus seinem Peiniger ständig begegnen, weil die Uni sich weigert, diesen Straftäter zu exmatrikulieren. Das heißt, der Schutz der jüdischen Studierenden, auch nach so einer Tat, wo jemand fast zu Tode geprügelt wird, ist nicht da von der Uni.
Aber ist denn der Straftäter ansonsten sozusagen, ist denn das verfolgt worden und wird ihm denn da der Prozess gemacht?
Ja, mit Sicherheit. Also ich gehe schon davon aus, dass der auch verurteilt wird. Aber die Frage ist halt, ich bin jetzt auch keine Juristin, ich weiß nicht, wie da das Strafmaß ist, aber ich gehe immer nicht davon aus, dass er für eine schwere Körperverletzung direkt ins Gefängnis kommt. Vor allem, wenn das seine erste Straftat ist, vermute ich, dass er irgendwie Bewährung bekommt. Also so richtig ins Gefängnis glaube ich nicht, ich weiß es halt nicht, aber so. Das heißt, der kriegt dann irgendwie eine Bewährungsstrafe. Ich weiß jetzt nicht, ob er trotzdem Lehrer sein darf, wenn er vorbestraft ist. Keine Ahnung, da kenne ich mich auch mit den Regularien nicht aus. Auch, das ist ja auch sowieso Ländersache etc. Aber du musst dir mal vorstellen, jemand, der dich fast zu Tode prügelt, kann einfach weiter in die Uni gehen.
Also ich kann das jetzt, mir fällt es jetzt schwer, darauf wirklich eine ganz konkrete Antwort zu geben, weil auf der einen Seite kann ich das gut verstehen, aber ich kenne fairerweise auch nicht die Regularien, aber dass es da überhaupt keine Sanktionen der Uni gibt, finde ich jetzt auch ein bisschen schwierig. Aber was sind denn...
Ja, aber das ist das, was ich meine, was es für die jüdische Community das Gefühl gibt, man ist nicht wirklich geschützt. Verstehst du? Das ist sozusagen das was im Endeffekt stehen bleibt, weil es ist ja nicht so, dass der einfach nur die sich, keine Ahnung, einfach irgendwie betrunken waren und sich dann geprügelt haben, sondern der ist mit, diese Leute gehen sozusagen mit der Absicht, weil du Jude oder Jüdin bist, dich zu beleidigen, dich zusammenzuschlagen, etc. Das heißt, du hast, ja, im Prinzip bist du, entweder du ganz, ganz viele aus der jüdischen Community verheimlichen auch an den Unis. Also mir haben auch jüdische Studierende gesagt, dass sie Angst haben, in die Mensa zu gehen, weil sie möglicherweise als jüdische Studierende bekannt sind. Die haben überhaupt Angst, auf dem Campus zu sein. Also es ist, oder die verheimlichen das komplett und so, dass es auf gar keinen Fall jemand irgendwie mitbekommt oder rausfindet.
Das darf natürlich nicht sein, das ist ja keine Frage. Gehen denn jüdische Studierende, oder das betrifft ja dann die Männer, mit einer haben sie eine Kippa an oder ist das auch schon wieder zu viel?
Nö, die meisten verstecken komplett alle Zeichen irgendwie des Jüdischsein. Ich meine, Kippa tragen sowieso nicht so viele, weil es ja auch nicht so viele religiös sind. Und auch die, die religiös sind, tragen ganz, ganz oft über der Kippa noch irgendwie ein Käppi. Also das sind wirklich ein paar Einzelne, denen man das wirklich tatsächlich von außen, wo man das von außen erkennt, dass sie eben jüdisch sind. Ich kenne ein paar Leute, die sozusagen Dafka, sagt man, also extra ihren Davidstern außen tragen, dass man ihn sieht. Ich verstecke ihn oder nehme ihn einfach ab, wenn ich in Deutschland bin, weil ich einfach, ja, nicht der Gefahr nicht unbedingt direkt in die Arme laufen will. Und,
aber glaubst du denn, sind denn wirklich so, das erscheint mir so absurd zu sein, meinst du denn schon, also natürlich meinst du das, aber dass schon solche Zeichen ausreichen, um eine Aggression und auch eine körperliche Aggression auszulösen? Das erscheint mir ja, das, von meiner Welt so weit weg, deswegen frage ich das so.
Ja, Gott sei Dank ist das in deiner Welt anders, aber es ist tatsächlich so, wenn man jetzt irgendwie einfach unterwegs ist in der Bahn oder irgendwie auf der Straße, es gibt ja auch genug Fälle, wo jemand mit Davidsternkette beleidigt oder sogar verletzt wird, deswegen tragen das die meisten eben nicht mehr offen und das ist aber auch schon seit Jahren so, das ist halt, ich erinnere mich, da war ich, oh Gott, 15, 16, da erinnere ich mich tatsächlich an die Geschichte, dass in Berlin Mädchen, jugendliches Mädchen so in meinem Alter, zusammengeschlagen wurde, weil oder also zumindest körperlich angegriffen wurde, die eine Davidsternkette trug. Weißt du, ich bin jetzt 37, das ist jetzt irgendwie 20 Jahre her. Und seitdem habe ich, wenn ich in Berlin war, auch als Jugendliche, habe ich dann meinen Davidstern abgenommen. Also es ist jetzt keine neue Geschichte und es ist, zeigen einfach die Zahlen der antisemitischen Straftaten. Und deswegen, je mehr das wird, desto mehr versuchen natürlich auch Leute in der jüdischen Community, sich zu verstecken.
Lass uns zum Abschluss bitte noch mal kurz, weil das relativ aktuell ist, über das sprechen, was bei der Berlinale passiert ist. Und ich würde dich einfach mal bitten, das kurz aus deiner Sicht zu bewerten.
Ja, ich habe so ein ganzes Video auf Social Media dazu gemacht, weil mich das einfach wirklich wahnsinnig wütend gemacht hat. Bei der Berlinale gab es mehrere Vorfälle. Es gab zum einen einen Filmemacher und das waren auch noch Leute, die mit dem Film verbunden waren, die kenne ich aber nicht, dieser Ben Russell, der mit mehreren Leuten auf die Bühne kam, um den Preis entgegenzunehmen und er und noch jemand trugen eine Kufiya, was ja schon dieser Palästinensertuch, wie man ihn nennt, der aber durchaus auch schon als Gewaltsymbol interpretiert werden kann. Und er sagte dann, dass sozusagen rief dann, dass er gegen den Genozid ist. Er hat das, glaube ich, nicht weiter ausgeführt, aber es war klar, was natürlich gemeint ist. Vor allem, wenn er in der Kufiya rauskommt, ist klar, dass er sozusagen Israel vorwirft, einen Genozid zu begehen. Und das ist halt diese Propaganda, diese Hamas-Propaganda, die leider sehr, sehr viele Leute tatsächlich erreicht hat und auch beeindruckt hat, beeinflusst hat. Und das ist einfach, also dieser Vorwurf des Genozids, außer dass es eben einfach falsch ist, es ist juristisch falsch, es ist faktisch falsch, und es ist im Prinzip eine Dämonisierung von Israelis, von Israel, von Juden. Und diese Dämonisierung ist einer dieser 3 Ds, die den israelbezogenen Antisemitismus bezeichnen. Also es gibt ja verschiedene Formen von Antisemitismus. Ja, wir haben den christlichen Antijudaismus, wir haben modernen Antisemitismus, das ist sozusagen diese Rassengesetze der Nazis, also wo sie sozusagen versucht haben, wobei das gab es schon vor den Nazis, sagen eine wissenschaftliche Form von Antisemitismus zu finden. Gibt einen sekundären Antisemitismus. Das ist auch zum Teil sekundärer Antisemitismus, das heißt eine Täter-Opfer-Umkehr. Das heißt, eigentlich sind ja sozusagen die Israelis die Opfer gewesen, weil sie eben von der Hamas angegriffen wurden. Und das wird aber quasi umgedreht und wird denen Genozid vorgeworfen, den
Naja,
es
also ich glaube,
faktisch
man
nicht.
muss ja schon sozusagen, also dass man hier nicht mit Genozid argumentieren kann, das versteht sich, glaube ich, aus meiner Sicht von selbst. Was ich erstaunlich fand, war, dass es aus dem Publikum durchaus dafür, wenn ich es richtig gesehen habe, Applaus gab, auch für andere Äußerungen, wo wir, das haben wir gerade noch mal besprochen, unterschiedlicher Meinung sind, aber das ist ja auch okay, ist die Frage, wie geht man denn mit der, ich nenne es jetzt mal, mit der Wehrhaftigkeit der Israelis um? Ja, natürlich muss sich Israel gegenüber der Hamas verteidigen und das auch sozusagen robust. Aber die Frage ist für mich natürlich durchaus, wenn man dort und das ist jetzt erstmal meine These, und da kannst du natürlich Gegenargumente bringen, aber wenn man hier auch mit der Zivilbevölkerung so umgeht, dass es da A, ganz viele Tote gibt, was auch natürlich zwangsläufig der Fall ist, weil sich die Hamas natürlich auch unter die Zivilbevölkerung mischt, aber wenn man auch dadurch unter der Zivilbevölkerung wiederum Menschen sozusagen schafft, die wiederum sich gegen Israel wenden, aufgrund dessen, was sie da erlebt haben, muss man natürlich schon überlegen können, ist denn das, was Israel dort tut, im Detail richtig oder kann man es optimieren? Darüber muss natürlich eine Diskussion möglich sein, das ist ja klar. Oder
Ja, aber
nicht?
ja, also jein, weil diese Diskussion erstens es in Israel durchaus gibt und die Israelis immer sehr kritisch gegenüber der eigenen Politik und auch gegenüber der Armee durchaus sind und das immer wieder sozusagen verbessert und angepasst wird. Was aber zu der Verhältnismäßigkeit, weil da kriege ich natürlich auch viele Nachrichten und Fragen dazu. Nach dem internationalen Kriegsrecht ist sozusagen, liegt Israel sogar sehr, sehr weit unter der Quote, die in dem sogenannten Urban Warfare, also in einer urbanen Kriegssituation, erlaubt ist an Kollateralschäden. Auch wenn das jetzt ein blöder Begriff, aber es ist im Krieg leider nun mal so. Es ist so, dass die Zahlen auch komplett vermischt werden. Also zum Beispiel dieser eine palästinensische Journalist auf der Bühne in der Berlinale hat ja einfach komplett ohne irgendeinen Kontext rausgeschrien, dass Tausende und Tausende abgeschlachtet und massakriert werden. Also erstens abgeschlachtet und massakriert hat die Hamas, die Israelis, aber das nochmal nebenbei. Es sind in den Zahlen, erstens gibt es keine objektiven Zahlen, weil das im Moment nicht nachgeprüft werden kann. Aber gehen wir mal davon aus, dass es um die 30.000 Tote in Gaza bei diesem Krieg gibt. Dann sind das jetzt schon um die 10.000 von Hamas-Terroristen und Kämpfern, die man ausgeschaltet hat. Die Zahl wird aber komplett zusammengenommen. Und dann heißt es immer in dieser Propaganda und bei ganz, ganz vielen Menschen, 30.000 unschuldige Zivilisten wurden umgebracht. So, nach dem internationalen Kriegsrecht ist diese 1:3-Quote sogar sehr, sehr niedrig. Das ist jetzt natürlich eine ganz andere Zeit und man kann es nicht 100% vergleichen. Aber damals, als die Alliierten Deutschland bombardiert haben, sind in Deutschland um die 1 Million Zivilisten ums Leben gekommen. Ist das denn verhältnismäßig? Das stellt keiner in Frage, weil es darum ging, eine Terrordiktatur, einen Terrorstaat zu zerstören. Und anders haben sie das eben nicht machen können. So,
mein Punkt dabei ist schlicht und ergreifend, dass man aber das haben wir jetzt auch besprochen, dass man natürlich das, was Israel oder die israelische Armee dort tut, natürlich kritisieren können darf. Habe ich das jetzt? Also ich glaube, das war jetzt ein bisschen falsch, aber egal.
Gut, das ist nicht schlecht.
Das ist,
man
das
kann
ist
das kritisieren. Entschuldigung, ja.
Nee, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo man... Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich natürlich... auch wenn das ein Angriffskrieg der Hamas war und auch ein Terrorangriff der Hamas war und auch wenn es sozusagen auch wenn die Hamas die Zivilbevölkerung im Gazastreifen gezielt genutzt hat, um ihre Angriffe auszuführen, muss es natürlich auch ein gewisses Maß an Empathie und Menschlichkeit und Mitfühlen für die Zivilbevölkerung geben im Gazastreifen.
Ja, ja, und diese beiden Punkte, die du genannt hast, sind sogar miteinander verbunden. Denn um die israelische Armee zu kritisieren, muss man aber auch wissen, was dort genau passiert. Und das ist genau eben eines der wichtigsten Punkte. Die Menschen, sehr, sehr viele, jetzt nicht auf dich bezogen persönlich, aber sehr, sehr viele Menschen, die das eben kritisieren, die wissen überhaupt nicht, haben einfach kein Wissen, was da genau passiert und was die Armee tatsächlich tut. Und die Armee, und ich weiß das sowohl aus persönlichen, was meinst du, wie viele von meinen Freunden oder Kinder von meinen Freunden in Gaza kämpfen? Das sind sehr, sehr viele. Nicht nur in Gaza, auch im Norden. Deswegen weiß ich auch, und ich kenne auch sehr, sehr viele, auch sozusagen von der Kommandeuren der israelischen Armee, natürlich kenne ich nicht die geheimen irgendwie Details, aber ich weiß sozusagen, sehr, sehr viele Geschichten kenne ich. So. Und das, was eben aber auch bekannt ist und wo wir auch Beweise haben, ist, dass die israelische Armee von Anfang an des Krieges, die hat 3 Wochen der Bevölkerung nur im Norden von Gaza Zeit gegeben, damit sie dort diese Region verlassen, weil die Armee gesagt hat, wir müssen da reingehen, um dort diese Hamas Einheiten, die im Norden sind und die ganzen Abschussrampen, das sind ja um fast 10.000 Raketen aus Gaza geflogen, das vergisst man auch, ja, auf Israel. Nur weil es hier kein Schaden, so viel Schaden entstanden ist, weil Israel die Bevölkerung eben schützt, im Gegensatz zu Hamas und Gazastreifen. Die israelische Armee hat einen Flugkorridor geschaffen für die Menschen zum Beispiel aus dem Norden und dann auch aus dem Zentrum und hat sogar diesen Übergang, hat eine extra Straße gebaut, damit die Leute da in den Süden fliehen können. Die haben sogar diese Straße überwacht, weil gibt es auch Videos dazu, die Hamas die eigenen Leute beschossen hat, damit sie nicht fliehen. Warum? Weil sie die Menschen als menschliche Schutzschilder brauchen bei ihrem Kampf.
Lass uns doch mal.
Und das meine ich sozusagen mit den Informationen. Wenn man all die Informationen hat und dann sagt, aber das und das finde ich jetzt falsch, was sie gemacht haben, dann ist das absolut legitim. Und natürlich ist die israelische Armee keine Engel und kein Gott und natürlich machen sie auch Fehler. Auch einzelne Leute gibt es durchaus dort, die irgendwelche Idioten sind. Aber im Großen und Ganzen weiß ich, dass sie alles dafür tun, um die zivilen Opfer dort zu minimieren. Dass es leider nicht immer gelingt, das ist super traurig und das ist und tragisch. Aber es gibt einfach, mir hat noch niemand eine andere Möglichkeit genannt, wie man Hamas besiegen kann, die ja auch die eigene Bevölkerung unterdrückt und und teilweise auch umbringt. Wo waren denn die Aufschreie, dass über 1000 Raketen der Hamas im Gazastreifen gelandet sind, die sie abgeschossen haben? Dazu habe ich nicht einmal einen Aufschrei gehört. Verstehst du? Also das ist sozusagen, es wird ganz, ganz viel ausgelassen und dann wird sich nur auf einen Punkt bezogen. Das ist aber komplett zusammenhanglos.
Ja, aber na gut, also das, ich kann das ja verstehen, aber jetzt muss man, glaube ich, irgendwie auch mal Leuten, die dort versuchen mitzureden und die eben nicht alle Informationen haben, da muss man halt natürlich fairerweise auch sagen, dass es halt noch ein paar andere Themen weltweit gibt, ohne das jetzt irgendwie klein zu reden oder klein zu machen. Und dass man natürlich nicht immer ins Kleinste informiert sein kann. Das ist dann leider auch nun mal so. Das geht mir ja ganz genauso. Aber ich würde noch mal zum Abschluss bitte gerne mit dir über die Berlinale sprechen wollen. Was hättest du dir denn idealerweise gewünscht als Reaktionen auf das, was da passiert ist?
Auf jeden Fall hätte es eine sofortige Reaktion geben müssen. Es kann nicht sein, dass dort antisemitische Parolen von der Bühne gerufen werden und die Leute einfach klatschen und die Moderation dann einfach weitermacht. Also es muss einfach eine konkrete Maßnahme sofort gegeben haben. Wenn jetzt jemand irgendwie da Hassparolen gegen Ausländer getätigt hätten, dann gäbe es mit Sicherheit sofortige Konsequenzen. Aber das ist eben genau dieses Gefühl, wenn es um Juden geht, ist das in Ordnung. Also die hätten da sofort eingreifen müssen, die Moderation zumindest, wenn nicht sozusagen die Leitung, und das sofort richtig stellen müssen und auch sagen sollen, dass es nicht in Ordnung war. Als der israelische Filmemacher mit diesem palästinensischen Journalisten, die ja auch einen Preis gewonnen haben, wo der auch der Israeli einfach komplette Lügen erzählt hat, die einfach nicht stimmen. Ob das jetzt einzeln, jetzt wird auch in Israel diskutiert, ob das jetzt antisemitisch war, nicht antisemitisch war, da sind natürlich auch, in Israel gibt es auch 100 Meinungen zu jedem Vorfall. Das ist jetzt daneben gestellt, aber es war einfach eine unmögliche Lügengeschichte und der Palästinenser hat auch super problematische Sachen gesagt. Das hätte man einfach sofort unterbinden sollen. Und dann redet man sich, das ist auch wieder so ein Punkt, die ein Account, so ein Tochter-Account sozusagen von der Berlinale, Berlinale Panorama, die haben einen quasi Aufruf zur Auslöschung von Israel gepostet. Und jetzt behaupten sie, dass es irgendwie ein Hackerangriff gewesen ist. Da waren aber mehrere Posts, die da sozusagen, ja, geteilt wurden, die wurden dann irgendwie nach relativ kurzer Zeit gelöscht, wahrscheinlich weil die dann irgendjemand gesehen hat und darauf hingewiesen hat. Und jetzt behaupten sie, das wäre jetzt ein Hackerangriff und die würden jetzt eine Strafanzeige gegen Unbekannt stellen. Und das ist wieder so, ah ja, mein Bruder war es. Verstehst du? Also das ist dieses sich dann rausreden, wo man einfach wirklich absolut ekelhafte Terrorpropaganda gepostet hat und einfach es keine Konsequenzen gibt. Was gibt es denn für Konsequenzen für die Berlinale dafür? Ich habe noch keine gehört.
Naja, es war auf alle Fälle erstmal ein Thema in den Medien und es wurde dort kritisch diskutiert und von daher, das ist ja schon mal was und ich kann natürlich durchaus verstehen, dass das für dich oder für die israelische Community nicht ausreichend ist. Jenny, also das Thema ist natürlich noch längst nicht abgeschlossen und wir könnten noch ein paar Stunden reden, das schaffen wir jetzt aber nicht, aber ja. Ich bedanke mich einfach für deine Sicht der Dinge.
Ja, danke dir auch, dass du diesem Thema auch Raum gibst, weil es leider auch das auch ein Problem ist, dass die Sichtbarkeit Sichtbarkeit der jüdischen Community nicht wirklich groß ist. Und wir sind ja auch nicht so viele. Also wir sind gerade mal maximal um die 200.000 in Deutschland. Also wenn man jetzt über Deutschland spricht, deswegen, gut, ich bin ja nicht mehr da, aber
ja, du bist doch
meine
halb
ganze
da,
Familie.
ja, also
Ein Halbtag.
Okay,
Quasi, ja.
also Jenny, vielen Dank, ja?
Danke dir, Heiko, danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.